lag an mir, sorry. Letzter Teil heute, Predigtreihe, ein Kapitel Bücher. Und ich freue mich, dass ich das die Ehre habe, sozusagen dieses Thema nicht abzuschließen. Wir werden sehen heute nach dem Thema, wir fangen gerade was Neues an, aber das Thema ein Kapitel Bücher auf jeden Fall. Wer ganz schlau ist, der weiß natürlich, was ist das letzte Ein-Kapitel-Buch in der Bibel. Aber ja, wir werden gleich sehen. Bevor es losgeht, hatte ich noch eine Sache, die ich mit euch teilen will, die mir bewusst geworden ist. Und zwar, die Bibel ist von Menschen geschrieben. Auch das hört man ja immer wieder in der Kritik sozusagen. Das haben sich ja Menschen ausgedacht, der Kanon so, wie er ist. Irgendjemand hat es ja mal festgelegt. Und man merkt, an der Bibel kann man viel rummanipulieren, viel machen, ganz komische Sachen auch damit machen. Man kann sie versuchen zu widerlegen und sonst irgendwas, aber man merkt, im Kern ist das Wort Gottes, weil es sich nämlich so gegenseitig ergänzt und bestätigt, wie das nicht möglich ist, dass Menschen das machen. Und da ist mir nochmal bewusst geworden, Jesus sagt selber, ich bin das Wort und das Wort ist nun mal uns gegeben. Hier ist es. Und das ist das Schöne, dass man das sehen kann. Jesus ist Gott. Und trotzdem ist er verletzlich, trotzdem ist er quasi insofern nicht vollkommen betrachtet worden, weil er Narben hat, weil er geblutet hat im wahrsten Sinne des Wortes, weil er versucht wurde auch zu manipulieren, weil man ihn versucht hat zu widerlegen, aber im Kern konnte es keiner und alle sehen, Jesus Christus ist Gottes Wort. Und deshalb ist das heute ein Privileg, dass wir uns dieses Buch anschauen, also es ist quasi nicht irgendein Buch, sondern es ist Teil von Wort Gottes. Und deshalb lasst uns jetzt reingehen in den Judasbrief. Der Judasbrief ist quasi ganz hinten in der Bibel. Ich weiß nicht warum, aber gibt da so Ideen, ne? Jakobus, Judas, die sind so ein bisschen darauf, dass es um Glaubenskämpfe geht. So ein bisschen nach dem Motto, wir müssen da irgendwas reißen. Aber wer die Bibel kennt und auch die Briefe aufmerksam liest, der merkt, es geht nicht darum, dass wir was machen müssen, sondern dass uns Glaube geschenkt ist. Und den muss man manchmal verteidigen. Also wir schauen heute auf einen Mann, der Judas heißt, welche Überraschung, und der aber in unserem Kopf ja sofort was anderes auslöst. Die meisten denken bei Judas an Iskariot, an den, der Jesus verraten hat. Und die wenigsten kennen den Judas, und ich habe so gedacht, das ist eigentlich echt schade, ist nämlich echt ein krasser Typ. Weil der ist nämlich Halbbruder von Jesus, weiß nicht, ob das alle wissen. Und das heißt, der kennt Jesus richtig gut. Und der bezieht sich auch in seinen Texten so ein bisschen auf außerbiblische Bücher. Das finde ich ein bisschen spannend, weil wer so ein bisschen Apokryphen schon mal gelesen hat, merkt, es gibt gute Gründe, warum die nicht Teil der Bibel geworden sind, weil einfach manche wesentliche Sachen einfach falsch oder entgegengesetzt der Bibel sind. Aber dieser Judas schafft es, ein, zwei Querverweise aus den Apokryphen zu nehmen. Und das will ich auch gleich am Anfang über die Predigt stellen, weil er einfach genau das lebt, das Gute behaltet, also prüft alles und das Gute behaltet. Und genau das ist das, was Judas macht. Er nimmt ein, zwei Dinge, wo wir denken, was meint er denn damit? Und wir merken dann, okay, er bezieht sich auch auf außerbiblische Texte. Aber wir wollen noch mal ganz kurz auf die Person. Die Person ist quasi nicht Teil der 12 Jünger, aber Halbbruder. Und wir kennen zum Beispiel noch andere Halbbrüder von Jesus sozusagen. Also Halbbruder, ihr wisst, sozusagen, Jesus hatte ja eine Mutter, aber eben nicht Josef als Vater und deshalb Halbbruder. Und Jakobus war so einer, der den Brief vorher geschrieben hat. Aber auch Judas, Simon oder Josef, das waren alles Halbbrüder. Und das ist jetzt sehr wichtig, weil das ein wichtiges Indiz dafür ist, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Die Brüder haben das Leben von Jesus ja sehr genau beobachtet und die haben nicht gleich gedacht, das ist der Messias. Es gibt so ein paar Stellen in Markus und Johannes, wo man merkt, die haben teilweise gedacht, Jesus ist ganz schön spooky unterwegs, haben teilweise gedacht, er sei von Sinnen, aber sie haben eben alles genau beobachtet und haben auch die Kreuzigung und auch die Auferstehung mitbekommen. Und deshalb sind sie zu echt krassen Nachfolgern geworden, wie wir auch in der Apostelgeschichte lesen können. Jakobus hat die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Also wir merken, die haben ganze Sache mit Jesus gemacht und haben in dieser Realität des auferstandenen Jesus und seinem Geist gelebt und gehandelt. Und wenn man da tiefer reingeht, bekommt man mit, Judas hat sogar sein Leben gegeben. Das steht zwar nicht in dem Bibeltext, aber das kann man, wie bei vielen Aposteln und auch bei eben Leuten, die so einen Brief geschrieben haben wie Judas, rauskriegen. In Persien hat er sein Leben gelassen, weil er dort Menschen von Jesus erzählt hat. Und wir merken, der Typ hat es ernst gemeint. Aber bevor ich jetzt irgendwie irgendwas erzähle, das ist das Schöne an Ein-Kapitel-Büchern, können wir eigentlich das Kapitel einfach mal lesen. Genau das will ich tun, aber weil ich so viel rede, dachte ich, lassen wir uns das mal vorlesen, beziehungsweise ihr könnt hier auch mitlesen. Ich würde mal sagen, Ton ab, und dann schauen wir mal dieses eine Kapitel an.
Judas, ein Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die geliebt sind in Gott, dem Vater, und bewahrt für Jesus Christus. Gott gebe euch viel Barmherzigkeit und Frieden und Liebe. Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Ich will euch aber erinnern, obwohl ihr dies alles schon wisst, dass der Herr, nachdem ihr dem Volk das eine Mal aus Ägypten geholfen hatte, das andere Mal die umbrachte, die nicht glaubten. Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten mit ewigen Banden in der Finsternis. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise wie sie Unzucht getrieben haben und anderem Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Ebenso sind auch diese Träumer, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und die himmlischen Mächte lästern. Als aber Michael, der Erzengel, mit dem Teufel stritt und mit ihm rechtete um den Leichnam des Mose, wagte er nicht, über ihn ein Verdammungsurteil zu fällen, sondern sprach: Der Herr strafe dich. Diese aber lästern alles, wovon sie nichts verstehen. Was sie aber von Natur aus kennen, wie die unvernünftigen Tiere, daran verderben sie. Weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam um Gewinns willen und kommen um in dem Aufruhr Korachs. Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmalen, prassen ohne Scheu, weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, vom Wind umhergetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal abgestorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Es hat aber auch von diesen geweissagt Henoch, der siebente von Adam, an und gesprochen: Siehe, der Herr kommt mit seinen vielen tausend Heiligen, Gericht zu halten über alle und zu strafen alle Menschen für alle Werke ihres gottlosen Wandels, mit denen sie gottlos gewesen sind, und für all das Freche, das die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Diese sind es, die Spaltungen hervorrufen, Niedriggesinnte, die den Geist nicht haben. Ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes, und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch in Furcht und hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.
Was für ein Text. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ich würde mal, sage ich mal, von vorn anfangen. Und das ist auch so ein Schlüsselvers für mich geworden. Ich habe ihn hier mal markiert. Vers 3, wie jetzt? Ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben, von unser aller Heil, hielt ich es für nötig, euch einen Brief zur Ermahnung quasi zu senden, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für allemal den Heiligen überliefert ist. so mich ein Schlüsselsatz geworden. Warum? Weil man merkt, Judas wollte eigentlich so über das Heil reden, was das bedeutet. Und er merkt, Moment mal, ich muss davon reden, dass die das bewahren, dass die dafür kämpfen, dass die dafür einstehen. Und man merkt, dem geht das schon ganz schön auf die Ketten. Er wird schon sehr deutlich in seinem Text. Er macht den Rundumschlag, kann man sagen, durch die ganze Bibel hindurch. Und man merkt, es geht vor allen Dingen um Doppelmoral. Um Dinge, die unnatürlich sind und die wir trotzdem als irgendwas Natürliches verkaufen. Und natürlich, damit die Gnade Gottes so zum Ausverkauf machen. Und das macht Vers 4 dann nochmal deutlich. Denn es haben sich einige Menschen eingeschlichen, über die schon längst das Urteil geschrieben ist. Gottlose sind sie, missbrauchen die Gnade unseres Gottes für ihre Ausschweifung und verleugnen unseren alleinigen Herrscher und Herrn Jesus Christus. Und genau das ist mir auch klar geworden, auch in der Vorbereitung. Gott hasst Doppelmoral. Deshalb geht er auch so hart mit den Pharisäern ins Gericht. Und wenn wir das am Leben von Jesus anschauen, merken wir das, wie er wirklich so richtig die Geduld verliert und merkt, bei Heuchelei ist es aus. Wenn jemand das eine sagt und das andere tut, dann hat Gott ein Riesenproblem damit. Und genau das nehme ich in unserer Gesellschaft wahr. Wir wollen mal so ein bisschen quasi von außen nach innen zoomen. Denn es ist schon so, dass man das erntet, was man sät. Und ich finde es schon spannend, auf die Dinge einfach mal zu schauen, weil, warum? Weil die Dinge in der Gesellschaft anfangen und wir sie merken, wie sie in unsere Gemeinden einsickern. Und ich will mal so ein paar Doppelmoralbeispiele nennen, weil ich merke, man muss das ja irgendwie mal konkret anfassen, das Thema, um zu merken, worum es geht. Hat mich die letzten Wochen sehr beschäftigt. Allgemein Menschenhandel ja bekannt, sind ja alle Menschen gegen Menschenhandel. Und dann muss ich feststellen, dass zwei Schwule quasi aus unserer Politik, die sich christlich-demokratisch nennen, sich ein Baby kaufen. Eine Sache, die in unserem Land aus gutem Grund verboten ist, aber die man halt im Ausland machen kann. Und ich merke, wie diese Doppelmoral da zuschlägt. Auf der einen Seite feiern die Mädchen eine Familie, die eigentlich keine ist, weil sie ja eben gar nicht sich so darstellt wie eine Familie und die dann aber trotzdem sagt, doch, wir können das, wir können Familie sein, wir können uns ja ein Kind kaufen. Und auf der anderen Seite hast du ein Kind, was entwurzelt wird, was rausgerissen wird und im wahrsten Sinne des Wortes verkauft wird. Es kann nicht ohne Schaden bleiben. Oder wir schauen auf andere Beispiele, Gesundheit zum Beispiel. Dinge, die wir immer ganz hoch ansetzen in unserer Gesellschaft, wo wir viel drüber reden und genau schauen, wie wir gesund bleiben. Und auf der anderen Seite geht das so lange gut, bis ein anderer Körper zum Störfaktor wird. Thema Abtreibung. 106.000 ungeborene Kinder, allein von 24 in Deutschland, eine unglaubliche Zahl und für mich ein Bild von Schizophrenie und Entkopplung. Wir schützen das Leben, aber nur so lange, bis das Leben zu nah an meinen Körper kommt und dann unangenehm ist. Wir stellen die Familie sozusagen als ganz viele Modellmöglichkeiten dar und sagen auf der einen Seite, es gibt was, was sich der Schöpfer so gedacht hat. Und auf der anderen Seite merken wir, wir basteln uns unsere eigene Schöpfung und meinen, alles gleichwertig daneben ranzusetzen. Und stellen fest, dass viele Dinge dann nicht mehr funktionieren. Oder wir reden über das Thema Sex, das wird heute noch öfters Thema sein. Zum Beispiel, wir reden über Sex in der Ehe, beziehungsweise was ist eigentlich, wenn Sex außerhalb der Ehe stattfindet? Passiert es nicht, dass dann eheähnliche Zustände eintreten und wir gar nicht merken eigentlich, dass wir uns so verhalten und trotzdem es nicht so benennen wollen? Also wir merken, die Dinge kommen quasi in Unordnung. Und wir wollen gar nicht jetzt gesetzlich werden in dem Sinne und wir wollen auch nicht jetzt irgendwie sagen, das eine muss so sein, das andere muss so sein, sondern es geht darum, dass Gott eine Ordnung geschaffen hat und wir uns darüber erheben. Und im gleichen Atemzug merken wir, wie anstößig das ist, darüber zu reden und dann aber an der anderen Stelle merken, dass man über seine perversen Neigungen und sonst irgendwas relativ offen reden kann, vielleicht sogar noch Zustimmung erhält oder irgendwelche Stände auf Kirchentagen da mit dieser Neigung macht und man merkt, das eine ist mit dem anderen irgendwie nicht kompatibel. Und das merkt man immer wieder. Immer wenn man die Dinge ausspricht, dann wird es unangenehm. Weil man ein Stück weit ja auch in das Leben von Menschen spricht. Und das ist natürlich ein wunder Punkt, Sexualität immer. Aber man merkt auch, wenn man so diesen wahren Punkt trifft, natürlich wird es verletzlich. Aber es ist schon spannend zu schauen, wenn ein Leben nach Gelüsten gesteuert wird und ausgelebt wird, dass man schon auch oft sehen kann, finde ich sehr gut sogar, dass es kaputt geht, dass es was kaputt macht. Und genau das merkt man, finde ich, am meisten beim Thema Pornografie, wenn sich Menschen verkaufen, verschenken und selbst in krassen Süchten und Abhängigkeiten leben und sich irgendwie damit abfinden. Und man merkt, das ist eigentlich nicht gut und denkt so, aber es ist halt irgendwie so. Wir reden in Schulen und Kindergärten darüber, dass man seinen Trieben nachgehen kann, egal wie, egal wo, und merken gar nicht, dass die Freiheit, die es eigentlich ist, da gar nicht vorkommt. Und wir uns in Abhängigkeiten führen, die wahrscheinlich unsere Gesellschaft regelrecht in den Abgrund führt. Ich höre wieder auf mit Beispielen, weil ich könnte noch unzählige Minuten weiter fortfahren. Warum sage ich das? Nicht, weil ich mich aufregen will, sondern weil es wichtig ist. Man muss diese Außenperspektive einer Gesellschaft verstehen, um zu merken, wie Gemeinde in Gesellschaft sich positioniert, wie sie überhaupt leben kann. Und ich merke, dass Gemeinde an ganz vielen Stellen natürlich sagen kann, Gott vergibt. Und das ist wichtig und das ist unser Halt und wir kommen dann noch drauf, das ist unsere Rettung. Aber auch das muss klar sein, Gemeinde steht in der Gefahr der Gleichgültigkeit. Die Doppelmoral, die führt in die Gleichgültigkeit. Und das ist genau der spannende und gefährliche Punkt. Und das kritisiert auch Judas, dass er sagt, Menschen, die sagen, Gott vergibt ja sowieso. Das ist genau das, der billigen Gnade, das Bild, dass wir sagen, wir hängen quasi, ich kenne das ganz gut, ich war mal in der Höhenrettung hier in Leipzig, habe da immer quasi, wenn wir geklettert sind, in so einem doppelten Seil gehangen und du hattest immer eine Redundanz. Aber wir haben oft vielleicht den Eindruck, dass wir gar keine Redundanz mehr haben, sondern wir hängen die ganze Zeit im Sicherungsseil und beim ersten Gedanken können wir sagen, Gott vergib doch. Wir haben Laster, die auf uns liegen und ganz schnell können wir auch sagen, Gott vergib doch. Und genau diese Doppelmoral und vor allen Dingen die Gefahr, dass wir uns damit anfreunden, die ist omnipräsent. Und genau das ist vor allen Dingen bei den Themen Sexualität so viel mehr präsent, als wir das vielleicht im ersten Augenblick denken. Und ich will euch kurz so einen kleinen Überblick da nochmal geben über den Text. Da hat Judas gesagt, auch die Engel, die ihre himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen. Da geht es auch genau um das Thema, es ist eine ganz schräge Story, am Anfang der Bibel, im ersten Kapitel, kann man das nachlesen, da haben die Engel, weil die Frauen so schön waren, ihre Behausung verlassen und haben mit den Frauen geschlafen und das war nicht in Gottes Sinne und deshalb wurden die Engel auch dafür gerichtet, aber das hat unglaubliche Auswirkungen gehabt. Er hat in dem Text noch von Träumern gesprochen, die ihr Fleisch beflecken, jede Herrschaft verachten und himmlische Mächte lästern. Das merken auch hier, er spricht genau dieses Thema an. Und das letzte Beispiel, 18, als sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit Spötter sein werden, die nach ihren eigenen gottlosen Begierden leben. Wir kommen also irgendwie an dem Thema Sex nicht vorbei. Wir müssen irgendwie drüber reden. Und das ist irgendwie ein Thema, was ja omnipräsent ist. Und ich finde es deshalb so spannend, auch wenn ich da jetzt vielleicht so ein bisschen Leute trigger, das Thema Sex ist ja schon auch mit dieser Regenbogenflagge verbunden. Und in 2-3 Wochen geht es wieder los, Pride Month, ihr werdet es überall sehen, es werden auch viele Kirchen mitmachen. Es wird einfach so sein, dass dieses Symbol, was ja natürlich auch für Safe Space und Respekt und sonst irgendwas steht, natürlich dafür steht, dass es heißt, ich lebe meine Begierden, meine Triebe aus und das ist okay so. Es ist okay, dass ich das tue und dass ich das darf. Ich kann sogar stolz darauf sein. Genau das sagt dieses Zeichen. Und ich merke, an den Punkten, wo ich dann gleichgültig darüber wäre und sage, ist ja okay eigentlich, kann man ja machen, muss man vielleicht nicht, aber es einfach so hinnehmen, dass ich dankbar bin, dass sich in mir noch Widerstand regt und ich merke, nein, ich möchte das nicht. Ich möchte diese Toleranz, die in Doppelmoral endet und dann in der Gleichgültigkeit, die will ich nicht weitergehen. Und genauso ist das auch beim Thema Pornografie. Da kann man ja sagen, OnlyFans ist eine Seite, da gibt es das zuhauf und die machen das freiwillig. Das sind Menschen, die machen das freiwillig, die verdienen gutes Geld damit. Das ist völlig in Ordnung, dass Frauen sich verkaufen. Das ist völlig in Ordnung, weil die machen das ja aus freien Stücken. Und ihr merkt schon, wir kommen da in so ein Fahrwasser rein, was einfach nicht gesund ist, was wieder natürlich ist, was total pervers ist, aber was uns natürlich sagen möchte, es ist okay. Und wenn man das macht, und da sind wir genau wieder in dem Text, da wird man zu einem Träumer. Man wird zu einem Träumer in einer Realität, die es nicht gibt. Träumer leben an der Realität vorbei. Und ich finde, wenn man richtig tief träumt, dann kann man sogar in so eine Art Trance-Zustand kommen. Und ich finde, wir haben ein richtiges Problem, weil das natürlich auch in unsere Gemeinden durchsickert. Ich habe mich da nicht unangefochten damit beschäftigt, weil ihr müsst mal einfach Pornografie eingeben, dann werdet ihr selber merken, was euch da entgegenkommt. Ich habe Zahlen gefunden, die mich eigentlich, dachte ich so, wow, wir müssen darüber reden. 12,5% in Deutschland von dem ganzen Internet-Traffic, die haben genau damit zu tun, mit Pornografie. Wir waren zeitweise auf Platz 1 auf der Welt in den Suchanfragen über, also knapp 60 Millionen Suchanfragen. Wir hatten das in den letzten Jahren massiv gesteigert. Unterm Strich haben über 90%, über ein Dreiviertel aller Frauen und 90% der Männer damit ein ernsthaftes Problem. Und ich merke so, wow, ich bin Judas echt dankbar, dass er dieses Problem aufgreift. Und ich persönlich glaube auch, noch weiter gedacht, dass das genau der Grund ist, weil das mein Eindruck ist, dass wir schwache Männer haben. Und dazu zähle ich mich auch. Schwache Männer, die nicht mehr fähig sind, einen Aufbruch, einen Durchbruch zu machen. Keine Männer mehr, die im Sinne Geist Gottes unterwegs sind, sondern die irgendwie sich daran gewöhnt haben, den Geist Gottes zu betrüben. Mal abgesehen von den ganzen gesundheitlichen Kram, da gibt es ja auch durchaus erkenntnisreiche Wissenschaft, Ausschüttung von Dopamin, drogenähnliche Zustände, Änderung der Hirnstruktur, könnte ich alles Mögliche nennen. Allein die geistliche Dimension zu benennen und zu sagen, das macht uns kaputt, das macht den Heiligen Geist kaputt, der ist da und wir überschütten den sozusagen. Wir überschütten den mit allen möglichen Dingen und wir werden kraftlos. Und ich glaube, das ist genau in der westlichen christlichen Welt das Problem, dass Männer kraftlos sind, dass sie nicht mehr eben aufstehen und sagen, nein, das wollen wir nicht, wir finden das nicht gut und dafür gibt es gute Gründe und das ist überhaupt nicht anstößig. Im Gegenteil, wir können, ohne die Menschen herabzusetzen, und das ist ja dann immer gleich der erste Vorwurf, sagen, dass das nicht gut ist. Und das ist unheimlich befreiend. Aber wir erleben das Gegenteil von Freiheit. Und das hat mich an Epheser erinnert, weil genau diesen Vers habe ich so gedacht, so fühlt sich das an, wie wenn der Heilige Geist, der ist da, der ist kraftvoll und der will wirken, und wir überschütten den. Und Epheser beschreibt das nicht mit überschütten, sondern betrübt. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Hör auf mit aller Bitterkeit, Grimm, Zorn, Geschrei, Lästerung und anderer Bosheit. Genau das weiß die Bibel. Genau das weiß Judas. Und jetzt die Frage ist, was tun wir jetzt? Stehe ich hier, weil ich es irgendwie besser weiß? Auf keinen Fall. Ich stehe in erster Linie hier, weil ihr mich gewählt habt. Das ist der Grund, warum ich hier auch predige, weil ich weiß, ich darf was sagen, was ganz speziell die Gemeinde betrifft. Und ich merke, da ist ein Wunderpunkt auch in unserer Gemeinde. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir anfangen, darüber zu reden. Nicht, weil ich es total cool finde, alles besser zu wissen oder weil ich irgendwie andere ärgern will, sondern weil es gut ist, die Wunde zu kennen, dass sie überhaupt heilen kann. Und dann hatte ich noch eine richtig krasse Erkenntnis, die mir auch geholfen hat, das einzuordnen, auch mich selbst einzuordnen, weil nämlich der schlauste Mensch, den die Welt je gesehen hat, Salomo, und der stärkste Mensch, den die Welt je gesehen hat, Simson, und die göttlichsten Wesen, die es gibt, nämlich die Engel, die sind alle an einer Sache zu Fall gekommen, an der Schönheit und an der Lust. Die Schönheit und Lust für sich zu vereinnahmen und sich daran zu ergötzen. Das finde ich schon spannend, die Erkenntnis zu haben und zu merken, das ist jetzt nicht so ein kleines Nebenthema, sondern das hat die größten und mächtigsten und schlauesten zu Fall gebracht. Vielleicht sollten wir das doch wirklich sehr ernst nehmen. Und deshalb lasst doch mal kurz was hören vom Schlauesten aus Sprüche 5, was der so zu sagen hat. Trotz, dass er daran zu Fall gekommen ist, hat er ja vieles gewusst. Lass mal hören. Mein Sohn, richte nach meiner Weisheit und höre auf meinen weisen Rat, dann wirst du Besonnenheit lernen und Erkenntnis gewinnen. Sprüche 5. Also los geht's. Die Lippen einer fremden Frau sind süß wie Honig. Ihr Mund ist sanfter als Öl. Doch am Ende ist es bitter wie Gift und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Ihre Füße führen in den Tod, ihre Schritte geradeweg ins Grab. Damit du den Weg des Lebens nicht erkennst, sind ihre Wege verschlungen und haltlos und du merkst es nicht. Deshalb, meine Söhne, hört auf und nehmt euch zu Herzen, was ich euch sage. Halte dich fern von ihr und geh nicht mal in die Nähe ihrer Haustür. Wenn du es doch tust, wirst du deine Ehre verlieren und grausame Menschen werden dein Leben zugrunde richten. Fremde Menschen werden deinen Besitz an sich reißen und anderen wird sich an den Früchten deiner Arbeit freuen. Später, wenn es mit deinem Leben zu Ende geht und dein Körper geschwächt ist, wirst du stöhnen und sagen, wie konnte ich nur die Selbstbeherrschung verlieren? Warum habe ich mich nicht ermahnen lassen? Und ich glaube, den Satz, den kennen wir alle. Warum? Wenn die Lust gestillt ist, wie konnte ich das nur tun? Warum mache ich sowas? Das Problem kennen, das ist das eine, ist schon mal gut, sind wir schon mal gut dabei. Aber dagegen ankämpfen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Und das Coole ist, das weiß Judas. Das weiß Judas aus dem Grund, weil er genau das sagt. Ich will euch erinnern, aber ihr wisst es eigentlich schon. Alle, die wir hier sind, wir wissen, worum es geht. Und ich glaube, ich muss gar nicht erklären, was irgendwie wieder natürlich ist und was nicht. Das wissen selbst meine Kollegen, die mit Gott gar nichts am Hut haben. Die merken das, die wissen das. Ich hatte mal so eine Schwulen-Doku gesehen über die übelsten Sachen, die machen. Das war hochinteressant, weil das war nämlich eine ganze Szene in Leipzig. Und ich habe so gedacht, wow, was ist hier los? Und die haben solche Sexpartys in verschiedenen Privathäusern gemacht. Und er begrüßte den Kameramann und sagte, hier geht's zu wie Sodom und Gomorra und lachte dabei. Und du hast gemerkt, er weiß, worum es geht. Ich fand es mega verstörend, aber es zeigt, der Schreiber des Textes hier, der weiß auch, worum es geht. Und da will ich nur mal ganz kurz, was ich gerade vorgelesen habe, noch ausführen. Es ist schon auch spannend, dass die Frau hier auch so beschrieben wird, dass man weiß als Frau, ich habe eine gewisse Macht. Auch in Gemeinde ist es so, dass es auch wichtig ist, dass du als Frau weißt, dass einfach weil du eine Frau bist, von dir eine Macht ausgeht. Süß wie Honig wird es hier beschrieben. Und ja, das klingt jetzt vielleicht wieder abgehoben und auch das wird jetzt nicht mein Thema, aber nur mal so eine Seitennotiz. Das hat dann natürlich was damit zu tun, wie man sich auch anzieht. Wie man sich anzieht und was das bedeutet, wie man dann auch angezogen wird sozusagen. Und spannend fand ich auch aus Salomo Sprüche 5 die Sache mit der Haustür. Geh nicht mal in die Nähe der Haustür. Als wenn der damals schon TikTok oder irgendwelche YouTube-Shorts wusste, was das ist, weil du genau weißt, wenn ich jetzt damit anfange und ich habe 2-3 Mal Trigger, dann weiß ich, wo es endet. Es endet in der Pornografie. Und du merkst, der hat recht. Der Salomo hat recht. Der weiß, da geht es nicht gegen Frauen in keiner Weise. Im Gegenteil, die werden dort eigentlich als was sehr Besonderes beschrieben. Aber er zeigt, was das für eine Macht hat, was für eine Macht ausgelöst wird, wenn selbst die stärksten, schlauesten, heiligsten Wesen daran scheitern. Und letztendlich, und das ist eigentlich der Grund, um das es heute gehen soll, es geht um Ordnung. Ordnung und nicht um Putzfimmel. Es geht mir nicht um Gesetzlichkeit, weil das ja dann immer gleich kommt. Das nicht tun, das nicht tun. Wir brauchen größere Zäune wie die Pharisäer. Wir müssen um das Gesetz noch ein Gesetz bauen. Es geht um schlichtweg Ordnung. Es geht nicht um einen Putzfimmel oder eine krankhafte Neigung, alles sauber zu halten. Das ist nicht gut. Aber eine heilsame Ordnung ist noch viel besser. Einen Raum zu schaffen für den Geist Gottes, wo Gottes Geist wirken kann. Ich will euch sagen, ich habe in dieser Stadt einige Wohnungen gesehen. Und die Wohnungen, die meisten, da bin ich auf allen Vieren durchgelaufen, da hat es gebrannt. Das waren Messi-Wohnungen. Das ist ganz spannend. Also die meisten Wohnungsbrände, wo es richtig brennt, weil da richtig viel Brandlast ist, das sind oft Wohnungen, wo sozial wirklich was schiefläuft, wo Chaos ist. Und genau das ist der Punkt. Wir haben das hier gelesen. Chaos endet im Feuer. Und genau das ist meine wirklich empirische Erfahrung, die ich gemacht habe. Die meisten Wohnungen, wo das richtig schlimm war, wo du richtig Probleme hattest, durchzukommen, waren Wohnungen, wo Chaos war. So sind auch Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die gleicherweise Unzucht getrieben haben und anderen Fleisch nachgegangen sind, zum Beispiel gesetzt und leiden die Pein des ewigen Feuers. Finde ich total spannend, dass das hier auch so beschrieben wird. Wenn du die Ordnung verlierst, dann endet das im Feuer. Und deshalb muss ich doch diesen kurzen Zeithieb jetzt noch bringen, weil mich das echt bewegt hat. Und wieso bei diesem Beispiel mit der Doku, was ich gerade beschrieben habe, den Menschen bewusst ist. Und zwar findet in 2 Wochen eins der größten LGBT, wie auch immer, Festivals statt am Toten Meer. Und das ist hochinteressant, weil selbst die Community selber gemerkt hat, da ist ja Christen aufgefallen, das ist ja irgendwie anstößig und haben sich dann darüber aufgeregt, wie dem auch sei. Was passiert da? Das ist eins der größten Pride-Festivals, die es vielleicht auf der Welt gegeben hat, de facto auf jeden Fall im Nahen Osten. Und das Ganze heißt Stolzland. Das wird so genannt, also Pride Land, genau. Und dort werden natürlich alle Sexualpraktiken und Vorlieben werden dort halt ausgelebt. Und das ist so ein Safe Space und gegenseitiger Respekt und alles super. Man kann dort alles machen, seinen Trieben sozusagen nachgehen. Ist privat finanziert. Aber das Spannende ist, es ist quasi am tiefsten Ort mit, den die Welt hat. Okay, so halb interessant. Aber viel spannender fand ich, dass es tatsächlich ganz nah, wenn nicht sogar, das weiß man nicht genau, wo die Orte sind, aber ziemlich gut, in der Nähe von Sodom und Gomorra liegt. Und jetzt wird es noch besser. Die nennen das dann Pride City, den Bereich von Bühnen, Familienbereich, Partybereich. Der wird Pride City genannt, stolze Stadt. Genau dort, an diesem Ort. Das hat mich echt bewegt. Habe ich so gedacht, krass, ich brauche darüber gar nicht urteilen. Das lesen wir auch in dem Text. Gott urteilt darüber, aber ich merke, das habe ich jetzt, glaube ich, nicht vorbereitet, das muss ich euch kurz hier zeigen. Ich merke an, ich muss kurz zurückgehen, einer Stelle, die wollte ich hier noch bringen, ist mir nämlich vor uns eingefallen. Geht das schneller? Es kann sein, dass der Ton kommt, müssen wir kurz mal ausmachen. Moment. Genau, ein Vers ist mir da nämlich aufgefallen, der genau das verkörpert uns, der Vers 16. Nichts anderes will ich haben. Genau. Diese murren und hadern mit ihrem Geschick. Und jetzt, sie leben nach ihren Begierden und ihr Mund redet stolze Worte. Und um ihres Nutzens willen schmeicheln sie den Leuten. Genau, das für die ganze Familie. Das ist schön, das ist ein Bereich, wo keine Diskriminierung stattfindet. Das ist alles schön. Und man merkt diese Schmeichelung. Und ich habe so gedacht, das ist schon schräg, dass dieser Brief so alt ist und irgendwie so ins Schwarze trifft. Es hat mich echt bewegt. Aber das war jetzt quasi nur so ein kleiner Randnotiz. Die Frage ist ja, wie gehen wir jetzt damit um? Es ging darum, nicht gesetzlich zu werden. In der Gefahr stehen wir immer, sozusagen die Dinge so einzuordnen, dass sie uns nicht zur Ordnung werden, sondern eben zum Putzfimmel neigen. Wir sagen, das ist alles gefährlich, alles schlimm, sondern wir müssen irgendwie in dieser Realität leben. Und jetzt ist die Frage, wie sollen wir das tun? Wir alle haben Triebe, wir alle wissen, dass man die nicht einfach abschütteln kann. Und trotzdem gibt es Regeln, die Gott aufgestellt hat. Und da bin ich wieder beim Bild des Raumes. Wir wollen dem Heiligen Geist einen Raum geben und wir wollen diesen Raum ihm zur Verfügung stellen. Wir wollen ihn in Ordnung halten und wir wollen einen geistlichen Ort so gestalten, dass wir auch gegenseitig helfen, diesen Raum in Ordnung zu halten. Doch wie ist das möglich, wenn ausgerechnet das Thema Pornografie, und da muss man ja schon sagen, die letzten 10 Jahre ist die Hürde ja immer kleiner geworden. Wenn ich überlege, Internet zu bekommen, war vor in meiner Kindheit quasi noch ein Problem. Das ist ja heute null Problem. Heute hast du einen kleinen Rechner, der quasi jederzeit die Haustür ist, die du eigentlich meiden sollst. Wie soll das gehen? Die Hürde abbauen ist echt extrem schwierig. Und ich glaube, deshalb brauchen wir Kleingruppen. Ich glaube, deshalb brauchen wir gegenseitiges Achtsamsein. Und deshalb bin ich Judas so dankbar, dass er nicht einfach uns diesen Text gibt und jetzt sagt, da habt ihr es, den ganzen Mist, sondern er endet jetzt mit den 3 letzten Versen, die für mich 3 wichtige Punkte geworden sind. Ich versuche weiterzukommen. Ja. Genau. Und das ist der Vers 20. Der erste Punkt, wo ganz konkret Judas sagt, was machen wir jetzt? Wir fangen damit an, Sünde zu bekennen. Er sagt, ihr aber, meine Lieben, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist und erhaltet euch in der Liebe Gottes und wartet auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Das ist immer alles ein bisschen verschachtelt, aber wenn ihr im Heiligen Geist betet, wisst ihr, was dann passiert? Dann erkennt ihr Sünde. Dann fangt ihr an, Sünde zu bekennen. Genau das ist das, was der Heilige Geist tut. Deshalb ist diese Sünde des Heiligen Geistes, das ist ja für manche auch so ein Riesenthema, natürlich nicht zu vergeben. Weil wenn du merkst, der Heilige Geist will dich überführen und sagst, nee, ich möchte das nicht, ja, dann kannst du auch keine Vergebung erfahren. Deshalb ist der erste Punkt, Sünde erkennen und bekennen. Der zweite Punkt ist, die Sünde hassen. Da lesen wir Vers 22, und erbarmt euch derer, die zweifeln. Andere reißt aus dem Feuer und rettet sie. Andere erbarmt euch mit Furcht und hasst das Gewand, hasst auch das Gewand, das befleckt ist vom Fleisch. So eigentlich einer meiner Lieblingssprüche, nicht nur wegen meines Berufes, wenn ich jemand aus dem Feuer retten darf, dann ist das genau das, was wir sollen. Wir sollen die Sünde hassen. Wir sollen erkennen, Feuer ist gefährlich, das ist nicht gut. Da sollten wir nicht hingehen. Und wir sollten Gott viel mehr fürchten und uns erbarmen. Und das nicht überheblich und sagen, ich kann es besser, sondern demütig zu sagen, hey, wie sieht's aus? Und das wäre eigentlich mein Wunsch. Vielleicht reden wir morgen im Mitarbeiterkreis nochmal kurz drüber. Das wäre mein Wunsch, dass wir Kleingruppen haben, dass wir eine Mentor-Zweierschaft, wie auch immer, eine gute geistliche Freundschaft haben, die so gepolt ist, dass ich sagen kann, hey, ich schicke dir nur ein kurzes Gebets-Emoji. Und dann weißt du, du kannst für mich beten. Nee, du musst es sogar, weil ich nämlich in der Situation angefochten bin. Wenn ich weiß, ich bin angefochten, schon erzählt, ihr müsst mal zu dem Thema Pornografie recherchieren, macht es lieber nicht, es wird euch anfechten. Und dann ist es super zu wissen, wie sind denn eigentlich meine Mechanismen? Wie kann ich denn die Haustür vermeiden? Wie kann ich denn Menschen aktivieren, die helfen, dass Gottes Geist eben nicht einfach zugeschüttet wird? Und genau das und viel mehr ist noch in dem zweiten Punkt drin. Ich will schließen mit dem dritten Punkt, Jesus auf die Eins. Der ist so krass, der letzte Vers, weil er das so schön schmückt. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig stellen kann, vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, sei durch Jesus Christus, unseren Herrn, Ehre, Majestät, Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Das ist ein echt krasser Satz, aber es heißt nichts anderes als, du brauchst Jesus, weil nur der kann dich retten aus diesem Feuer. Nur der kann es verhindern, dass du vor die Hunde gehst. Und wie kann das besser gehen, ist den Fokus auf Jesus richten. Genau das war das Problem vom König David. Der hatte Langeweile, der hatte keinen Fokus in dieser Zeit. Der sollte eigentlich kämpfen, hatte keine Lust darauf. Was für ein Bild. Und hatte Langeweile. Was macht man bei Langeweile? Man geht halt über den Balkon, guckt mal schöne Frauen an, denkt mal, läuft eigentlich. Bis er das geschnallt hatte, ist echt viel kaputt gegangen. Das muss man schon sagen. Jesus auf die Eins. Ich glaube, wir stehen vor großartigen Zeiten, weil Dinge aufbrechen. Weil Menschen sagen, Jesus auf die Eins, ich hasse die Sünde und ich bekenne sie auch. Ich bin nicht besser als andere, aber ich bin besser dran. Und genau das will ich euch mitgeben und deshalb bin ich dankbar für diesen wunderschönen Judasbrief, diesen Abschluss und vielleicht Beginn eines neuen Themas, wo ich auch merke, auch wenn ich in anderen Gemeinden so ein bisschen jetzt meine Fühler ausgestreckt hatte zu dem Thema, das beschäftigt einige und ich glaube, da wird einiges Gutes passieren und dafür bin ich dankbar. Lasst uns beten. Großer Gott, ich danke dir, dass du da bist. Jesus, ich danke dir, dass du uns überführst und dass wir auf dich vertrauen dürfen. Es ist so unglaublich, wie dein Wort die Nägel wirklich auf den Kopf trifft. Und wir merken, es ist genau so, wie du sagst. Und wir haben echt Angst vor Menschen. Wir haben Angst, wir haben Furcht. Und ich bitte dich, dass wir diese Furcht verlieren, dass wir nicht Menschen verurteilen und Menschen irgendwie jetzt was Schlechteres dastehen lassen, sondern dass wir sagen, Herr Jesus, du hast uns eine Ordnung geschenkt und ich bin dir dankbar, dass wir sie haben dürfen. Wir dürfen es in unseren Händen halten und ich bitte dich, dass wir diese Ordnung auch in unsere Sexualität reinbringen. Du siehst, was kaputt ist. Wir alle sind damit angesprochen. Es gibt hier keinen im Raum, der sagen kann, es ist nicht mein Thema. Und ich danke dir, dass du das siehst, dass du das weißt. Ja, du hast es sogar geschaffen. Du hast die Schönheit geschaffen und dafür bin ich dir dankbar. Und ich bitte dich, schaff du durch deinen Geist, dass diese Schönheit auch das ist, was sie sein soll und dass sie nicht missbraucht wird für das, was wir denken, was es sein soll. Amen.